Das Medaillon. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sie sehen müde aus, wenn ich das sage. Ja, ich hatte eine anstrengende Woche.
Frau Dr. Merkens, bitte umgehend in die Notaufnahme. Bea Merkens, bitte, es ist dringend.
So fing also der Montagmorgen für mich an. Besser gesagt, die Arbeit vom Wochenende ging ohne Übergang weiter. Nun wollte ich kurz sitzen und in Ruhe einen Kaffee trinken. Da kam dieser neue Notfall. Ich warf meinen schneeweißen Arztkittel über, trat aus dem leeren Aufenthaltsraum und lief den Gang bis zu dieser auffällig rot belichteten Tür mit der schwarzen Schrift Notaufnahme, Zutritt nur für Bedienstete des St. Vincent Krankenhauses. Ich trat ein und verharrte sekundenlang auf der Türschwelle, um zu erkennen, um was es ging. Ein Mann wird im Treppenhaus eines Hauses gefunden, bewusstlos, es geht ihm jede Sekunde schlechter, rief mir eine junge Schwester zu. Es waren außer mir noch vier andere Personen im Raum. Ein Notarzt, zwei Sanitäter und die Schwester. Sie eilten wild durcheinander und versuchten etwas Sinnvolles zu tun, um diesen Mann, dessen Leben am seidenen Faden hing, zu retten. Man hatte ihn bereits an die Geräte angeschlossen. Ich betrachtete zuerst routiniert seinen Puls, die Herzfrequenz sowie die Atmung. Der Puls raste, auch die Atmung war viel zu schnell. Seltsam war allerdings das Herz, dessen Schläge dem eines gesunden Menschen ähnelten. Als ich mich zu meinen Helfern umdrehte, um ihnen zuzurufen, welche Spritzen sie aufziehen sollen, las ich in ihren erstarrten Blicken, die auf Patienten gerichtet waren, riesiges Erstaunen ab. Sehen Sie doch! Ich drehte blitzschnell um und konnte es ebenfalls nicht glauben, was ich dort sah. Der Mann hatte die Augen geöffnet und blickte mich auffordernd an. Seine Augen hatten eine unwahrscheinliche Kraft. Ich fühlte mich von seinen Blicken regelrecht gefangen. Es war fast, als würde ich den Mann, der auf dem Tisch lag, schon mein ganzes Leben lang gut kennen. Es war eine Vertrautheit zwischen uns, die uns wie ein unsichtbares Band magisch aneinander fesselte. Ich war wie gelähmt. Auch die anderen Personen im Raum waren scheinbar gefesselt. Es war still. Aber sein Blick sagte noch etwas anderes, was ich sofort verstand. Ich trat mechanisch an den Tisch und beugte mich vor, so dass ich den jetzt ruhiger werdenden Atem an meinem Hals spüren konnte. Mit Blick auf die Anzeige an den Geräten stellte ich fest, dass alles wieder im normalen Bereich war. Da passierte etwas, was ich noch nie erlebt hatte. Es war fast so, als hätte ich auf die Worte gewartet. Ich blieb völlig ruhig und war keineswegs überrascht. »Rette sie«, wisperte er. Ich verstand nicht. »Wen soll ich retten?« Noch einmal flüsterte er die zwei Worte. »Rette sie«. Ich drehte meinen Kopf und merkte gerade noch, wie er seinen linken Arm an den Hals führte. Es sah aus, als wollte er nach etwas greifen. Doch die Kraft verließ seinen Körper und seine Hand fiel regungslos auf die Tischfläche. Dann kippte sein Kopf zur Seite. Er war tot. Ein höllisch langer Schriller pfeifte und zerriss die Stille. Das Personal rannte plötzlich wieder umher. »Treten Sie zur Seite!« Doch es war zu spät. Die Wiederbelebungsversuche scheiterten kläglich. Ein Sanitäter löste die Kabel, schloss ihm Augen und breitete ein frisches, weißes Laken aus, um es über den leblosen Körper zu ziehen. Während dieser Zeit konnte ich nur nutzlos in einer Ecke des Raumes stehen und zugucken, wie andere meine Arbeit erledigten. Nun verließ ich die Notaufnahme. »Ich darf gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken«, sagte ich mir. »Ich muss diese seltsame Begegnung vergessen. So ist es immer bei mir gewesen.« Ich ging in den Behandlungsraum, rettete ein Leben oder versuchte es zumindest, verließ den Raum nach getaner Arbeit und vergaß gleichzeitig den Menschen, den ich gerade behandelt hatte. Bea Mertens, eine ehrgeizige, dynamische Ärztin Anfang 30, in den besten Jahren, Single, mit Erfolg und immer im Blick, die Chefetage. Nur wenn ich mich ganz meiner Arbeit hingebe, wird meine Karriere perfekt werden. Auch das eben kann nicht zu bedeuten haben. Ich habe meine Arbeit getan, aber es war einfach zu spät. Ein Tod, wie ich schon viele gesehen habe, versuchte ich mir selbst einzureden. Was hatte dieser Mann Schlimmes, dass er daran starb? Wen soll ich retten? Wovor? Warum ich? Auf keine dieser Fragen konnte ich auch nur annähernd eine Antwort finden. Mein Grübeln wurde schnell durch mehrere weitere Notfälle unterbrochen, für die ich zuständig war. Ich versuchte mich auf die Arbeit zu konzentrieren, die zu wichtig war, um sie halbherzig und ungenau zu machen. Als es auf 17 Uhr zuging, packte ich meine Sachen zusammen. Wie schön, dass ich gleich in mein Bett kriechen kann. Da klopfte es plötzlich an meine Bürotür. Ja, bitte? Die Schwester aus dem OP von heute Morgen trat ein. Sie trug einen blechernen Kasten unter dem Arm. Die junge Frau blieb unschlüssig auf der Türschwelle stehen. Ich sah sie fragend an, bis sie mir ihr Anliegen erklärte. Sie brachte in der Kiste die persönlichen Sachen des Patienten von heute Morgen. Er hieß Johannes Wagner. Das hatte man inzwischen herausgefunden. Ob ich wüsste, was damit geschehen soll? Man hätte den ganzen Tag versucht, etwas über den Mann herauszufinden. Doch er schien keine Angehörigen zu haben. Langsam erinnerte ich mich wieder. Ja, natürlich, der Mann von heute früh. Was hatte er geflüstert? Rette sie? Stellen Sie die Kiste auf den Tisch dort in der Ecke. Ich werde mich darum kümmern. Seltsam, will ich es wirklich? Warum sage ich das? Die Frau tat wie ihr geheißen und verließ mit einem kurzen Gruß das Büro. Er hatte keine Ausweispapiere bei sich. Gefunden wurde er von seinen Nachbarinnen im Hausflur. Er wohnte in der Konradigasse 14. Das erfuhr ich schon morgens von einem der Sanitäter. Als sie die Tür geschlossen hatte, waren meine Gedanken auf einmal wieder taufrisch. Die Szene dieses mysteriösen Todes spielte sich vor meinen Augen erneut ab. Klar wie ein Foto saß Gesicht vor mir. Die Augen forderten mich auf. Ich beugte mich zu ihm, er flüsterte und er griff zu seinem Hals. Warum griff er in diesem Moment zu seinem Hals? Wollte er etwas festhalten, aber was? Die Hände waren feucht. War da nicht etwas Glänzendes unter seinem Hemd? Wie eine Kette? Die Neugier packte mich. Schnell öffnete ich den Deckel der grauen Kiste. Darin befand sich eine Plastiktüte, in der die Kleidung des Mannes ordentlich lag. Nichts Besonderes, vielleicht habe ich mich vertan. Trotzdem nahm ich die Tüte in beide Hände und hob sie vorsichtig aus dem Kasten. Ich riss die Augen erschrocken auf. Das darf doch nicht wahr sein! Ich schrak zurück. Meine Hände zitterten. Vor mir lag ein Medaillon. Es war nicht besonders groß. Oval, vielleicht 4x6 cm, dunkelblau bemalt mit einer goldenen Einfassung an einer dünnen goldenen Kette. Es sah wunderschön aus. Sehr wertvoll. Ich brauchte überhaupt nachzudenken. Sofort fiel mir ein, woher ich diesen Schmuck kannte. Das ist das Medaillon meiner Mutter, platzte es aus mir heraus. Schnell erinnerte ich mich an dieses Schmuckstück, das sie immer bei sich trug. Wenn sie es nicht an einer langen Kette um den Hals trug, hatte sie es in einer Hosentasche oder in ihrer Schürze. Ob sie den Schmuck heute auch noch bei sich trug? Mir fiel ein, dass man das Medaillon meiner Mutter aufklappen konnte. Muss doch dieses Medaillon auch zu öffnen sein. Mit dem Fingernagel versuchte ich vorsichtig, entlang der goldenen Einfassung die beiden Hände auseinanderzudrücken. Tatsächlich sprang auf. Auf der rechten Seite war ein kleines Bild befestigt worden. Es zeigte ein lachendes Mädchen, das vielleicht 6 Jahre alt war. Es grinste mich vorwitzig an. Die langen, blonden Ponyfransen reichten über die Augenbrauen. Wer ist sie? Die Tochter des Verstorbenen? Aber die Schwester sagte doch, dass diese keine Verwandtschaft habe. Delta. Ich war zu müde, um länger über die Angelegenheit nachzudenken. Die Sachen des Mannes kamen wieder in die Kiste, die ich in meinem Büro stehen ließ. Dann verließ ich das Krankenhaus und fuhr nach Hause. Dort angekommen, legte ich sofort ins Bett. Endlich. Ich drehte mich zur Seite und schlief sofort ein. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf. Albträume plagten mich. Immer wieder schreckte ich hoch. Woher kommen diese Geräusche? Ist da wer? Nein, beruhig dich, das war nur ein blöder Traum. So ging es die ganze Nacht durch. Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie gerädert. An ein paar Fetten meiner zahlreichen Traumvisionen konnte ich mich noch erinnern. Immer wieder tauchte ein kleines Mädchen mit wirrem, blonden Haar auf. Es lief umher und lachte. Die Gegend, in der es aufhielt, war schreckend. Eindeutig kein Platz für ein Kind. Da war ein fahrloser Hinterhof, in dem Unrat verstreut herumlag. Ein dreckiger, dunkler Keller. Das Mädchen spielte dort. Erstmal duschen. Ich schlug die Bettdecke zurück und huschte ins Bad. Herrlich, jetzt noch ein Kaffee, der Tag fing gut an. Als ich die Küche betrat, schrak ich zusammen. Auf dem Esstisch lag das blaue Medaillon. Habe ich es mitgenommen? Ich hätte schwören können, dass ich alle Sachen gestern Abend wieder in die graue Kiste gepackt hatte, einschließlich dieses Schmuckes. Es muss mir aus Versehen in meine Manteltasche gerutscht sein. Nachdem ich Wasser aufgesetzt hatte, widmete ich mich erneut dem Medaillon. Meine Hand griff zu und ich durchlebte eine Vision, wie ich sie nur aus Fantasiefilmen kannte. Ich stand nicht mehr in meiner Küche, sondern befand mich urplötzlich in dem dunklen Keller aus meinem Traum. Verwirrt sah ich mich um. Alles war dreckig und verstaubt. Eine eisige Kälte umgab mich. Da bemerkte ich sie. In einer Ecke kauerte das Mädchen. Es schluchzte leise. Tränen rannen über das kleine Gesicht und hinterließen eine helle Spur auf der verdreckten Haut. Plötzlich stand ich wieder in meiner Küche. Was passiert mit mir? Das ging noch nicht mit rechten Dingen zu. Als ich meinen Kopf schüttelte, bemerkte ich erst das Medaillon, welches in der rechten Hand ruhte. Klappte es erneut auf. kein Zweifel. Das gleiche Mädchen lachte mich jetzt an. Und wenn der Mann noch eine Tochter hat, die in Gefahr ist? Ich wurde nervös. Was sagte die Schwester nochmal? Der verstorbene Johannes Wagner wurde in der Konradigasse 14 gefunden? Zum Glück habe ich heute Bereitschaftsdienst. So habe ich etwas Zeit, dieser seltsamen Geschichte auf den Grund zu gehen. Ich hatte keinen Hunger mehr. Wenn es dort wirklich ein Mädchen gibt, dann ist sie in Gefahr und ich muss sie retten. Ich eilte ins Bad, um mich schnell anzuziehen. Den Pieper, damit das Krankenhaus mich überall erreichen konnte, durfte ich auf keinen Fall vergessen. Die Konradigasse erreichte ich bereits nach 10 Minuten Fahrt. Ich parkte mein Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Hauses. Als ich die Straße überqueren wollte, bemerkte ein Junge, der hinter seinem Ball herlief. Dieser rollte direkt auf mich zu und würde auf die Farben kommen, wenn ich ihn nicht aufhielt. In diesem Moment, als ich den Ball berührte, durchfuhr es mich erneut wie ein Blitz. Diesmal befand ich mich in dem dunklen Hinterhof. Das Mädchen saß auf einem Stuhl. Es blickte mir ausdruckslos in die Augen. Ich reichte dem Jungen den Ball und zögerte einige Augenblicke, bis ich die Straße überquerte. Bei Wagner öffnete natürlich niemand. Gerade hatte ich mich entschieden, bei Steinberg zu klingeln, da ging die Tür auf. Eine ältere Dame trat aus dem Haus. Sie musterte mich argwöhnisch. Ich stellte mich kurz vor. Auf die Frage nach Johannes Wagner begann die Frau spöttisch zu erzählen. Keiner aus dem Haus hat nur annähernd Kontakt zu ihm. Das, was sie da sagte, machte mich neugierig. Einmal wäre die Dame dem Mann hinterhergegangen. Er ging rasch nur 2 Straßen weiter. Als er im Inneren eines Hauses verschwunden war, guckte sich die Dame das Gebäude genauer an. Ein silbernes Schild fiel ihr sofort ins Auge. Dort stand Dr. Mark Weingarten, private psychiatrische Praxis. Dann erzählte die Frau noch, dass der Wagner wohl sehr oft dort wäre. Vielleicht kann mir Dr. Weingarten helfen, dachte ich und verabschiedete mich von der Dame. So fuhr ich auf der Stelle zu der psychiatrischen Praxis. Sprechhilfe öffnete mir die Tür. Zuerst wollte sie mich nicht hereinlassen. Der Doktor würde nur vorher vereinbarte Termine wahrnehmen. Ich setzte mich energisch durch und nahm kurz danach im Wartezimmer Platz. Zufrieden lehnte ich mich in dem Sessel zurück. Meine Gedanken waren augenblicklich wieder bei dem Verstorbenen und dem Medaillon mit dem unbekannten Mädchen. Hoffentlich finde ich hier die Antwort auf meine Fragen. Um mich abzulenken, blätterte ich in der neuesten Ausgabe der Vogue, was meine Gedanken nicht beiseite schieben konnte. Endlich, 20 Minuten, führte mich die Sprechstundenhilfe in das Büro des Arztes. Dr. Weingarten empfing mich überrascht und auch etwas verärgert über den unangemeldeten Besuch. Über den Rand seiner eckigen Brille blickte er mich fragend an. Ich schilderte mein Anliegen. Zunehmend wurde ich nervöser. Wird er etwas wissen? Dr. Weingarten stand am Fenster und hörte mir aufmerksam zu. Als ich schilderte, dass Herr Wagner verstorben war, spiegelte sich Traurigkeit in seinen Augen. Nachdem er die ganze Geschichte kannte, herrschte einige Sekunden eine erdrückende Stille im Raum. Nur das Ticken der großen Pendeluhr war zu hören. Langsam begann er schließlich zu berichten, so dass ich verstand, in welche Geschichte ich hineingerutscht war.
Johannes Wagner befand sich schon sehr lange in meiner Behandlung. Es begann mit dem tragischen Tod seiner geliebten Ehefrau. Sie kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die beiden hatten erst 3 Jahre zuvor geheiratet und waren sehr glücklich. Als sie starb, brach für den armen Mann die Welt zusammen. Herr Wagner war ein erfolgreicher Architekt. Nach dem Unfall war er unfähig, sein gewohntes Leben allein fortzusetzen. Er zog sich völlig von der Welt zurück und ging nur aus dem Haus, um das Nötigste einzukaufen oder in meine Praxis zu kommen. Jede Woche war er 2-mal bei mir. Während dieser Zeit baute sich eine enge Vertrautheit zwischen uns auf, die ihm anscheinend etwas Mut gab.
Was für eine traurige Geschichte, konnte ich nur denken. Ich wagte es nicht, den Psychiater zu unterbrechen. Aber was war mit dem Mädchen? Kannte der Arzt das Medaillon? Die Fragen lagen mir brennend auf der Zunge, doch ich traute mich nicht, nochmal nachzufragen. Das war auch gar nicht nötig, denn Dr. Weingarten kam von selbst darauf zu sprechen.
Das Medaillon war ein altes Erbstück aus dem Familienbesitz seiner Frau. Sie hatte es sehr gern. Herr Wagner nahm es nach ihrem Tod immer mit sich, weil er ihre Nähe weiter spüren wollte.
Jetzt platzte es doch aus mir raus. Was ist mit dem Mädchen, dessen Bild es enthält? Ich zog das Medaillon aus der Manteltasche. Vorsichtshalber hatte ich es am Morgen angesteckt. Der Psychiater betrachtete es nachdenklich. Dann erzählte er weiter.
Wagner wünschte sich nichts sehnlicher als ein Kind. Seine Frau war zum Zeitpunkt ihres Todes im 5. Monat schwanger.
Ich schrie zusammen. Das ist ja furchtbar. Das erste Mal seit langer Zeit war ich den Tränen nahe.
Seine Frau und er wollten gerne eine Tochter.
Er nahm das Medaillon in die Hand, öffnete es und zog das Bild aus der Umrahmung hervor. Schon da erkannte ich es. Auf der Rückseite des Bildes war gedruckte Schrift. Ich riss die Augen auf und verstand sofort. Es gab gar kein Mädchen, das irgendwo auf meine Hilfe wartete. Herr Wagner hatte ein Foto von einem Mädchen aus einer Zeitschrift geschnitten und in das Medaillon geheftet. Er war so in dem Wahn, eine Tochter zu haben, dass er sie sich eingebildet hat. Die Liebe zu seiner Frau und dem noch Ungeborenen war so groß, dass er sie nicht vergessen konnte. Ich weiß nicht, wie ich an diesem Tag nach Hause gekommen war. Meine Gedanken kreisten um diesen unglücklichen Mann und sein trauriges Schicksal. In dieser Nacht träumte ich von lachenden Kindern, die auf einer Wiese in der Sonne spielten. Am nächsten Tag wusste ich, was zu tun war. Ich packte meine Sachen und nahm mir das erste Mal seit langem Urlaub. Nun sitze ich im Zug neben diesem freundlichen, älteren Herrn und erzähle ihm diese Geschichte. Der Zug bremst. Eine Durchsage kündigt den nächsten Bahnhof an. Der Mann verabschiedet sich. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Als die Waggontür aufgeht, sehe ich die Kinder, die den Mann freudig grüßen. Ich muss noch eine Weile fahren, bis ich in meiner Heimatstadt ankomme. Meine Familie habe ich seit gut 2 Jahren nicht gesehen. Ich war noch nicht mal bei der Taufe meiner Nichte. Jetzt schäme ich mich für das Leben, das ich in der letzten Zeit gelebt habe. Es ging nur um meine Karriere. Die Menschen waren mir gleichgültig. Nur meine Interessen waren wichtig. Das Leben ist zu kurz, um es so zu schwenden. Ab jetzt werde ich mein Leben ändern. Das Medaillon. Eine Geschichte von Christine Kaub, Vanessa Köster, Denise Kawat, Isabel Ziemann, Franziska Dierks.